Natürlich war das auch eine Phase, in der ich viel geweint habe. Also jetzt kann ich da ja mit einer gewissen Abgeklärtheit darüber reden, als ob das ein ganz deliberativer, netter Prozess gewesen wäre. Das war es natürlich nicht. Wenn mich jemand als dämlich bezeichnet, mei, dann ist es nicht nett, aber das überlebe ich gut. Wenn mir Leute im Detailliertesten schreiben, wie sie mich vergewaltigen und umbringen wollen, dann sind das Dinge, wo ich finde, da muss sich niemand dran gewöhnen. Ich bin als Kind geritten und das wäre eigentlich sowas, was ich unfassbar gerne wieder machen würde. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig zeitintensiver Sport.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie noch heute nach? Wir sind Julia Emrich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion. Ich freue mich sehr, dass Julia diesen Podcast jetzt mit mir hostet und ich möchte mich ganz herzlich bei Laura Himmelreich bedanken für wunderbare gemeinsame Moderationen. Laura nimmt jetzt im neuen Jahr eine neue journalistische Herausforderung an. Von hier aus alles Gute und viel Erfolg, liebe Laura. Wie schwer war für dich die Entscheidung, Julia, diesen Podcast zu übernehmen?
Naja, ich musste schon erstmal eine Runde um den Block laufen, eine Nacht drüber schlafen und natürlich meinen Telefonjoker anrufen. Nee, Quatsch, im Ernst. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir das jetzt zusammen machen. Wir führen ja schon seit 10 Jahren zusammen politische Interviews, aber dieser Podcast ist schon was ganz Besonderes. Es kommt nicht oft vor, dass man in so einem Gespräch das Gefühl hat, mir stockt der Atem oder mir steigen die Tränen hoch, aber sowas passiert hier eben. Und deshalb, schön, Jochen, dass wir das jetzt hier zusammen machen können. Ja. Heute bei uns im Podcast ist Ricarda Lang. Sie gehört zu einer absoluten Minderheit. Jung, weiblich, Spitzenpolitikerin. Ist ja leider so, dass wenn man sich mal umschaut in Deutschland, nur sehr, sehr wenige junge Frauen in der allerersten Reihe der Politik zu sehen sind. Und dann gibt sie dieses Spitzenamt auch noch auf. 2,5 Jahre war sie Parteichefin der Grünen, dann kam der Rücktritt. Doch während andere nach einem solchen Schritt in die Unsichtbarkeit verschwinden, schaltet sie sich weiter ein. Ohne ihre schlagfertigen Posts jedenfalls wären die Politikdebatten im Netz deutlich langweiliger. Schön, Frau Lang, dass Sie jetzt hier sind.
Hi, ich freue mich sehr.
Frau Lang, was war Ihre schwerste Entscheidung?
Meine schwerste Entscheidung war tatsächlich der Rücktritt, weil er ja in gewisser Weise unerwarteter ist als andere Entscheidungen. Wenn man sich für ein Spitzenamt bewirbt wie ein Parteivorsitz, dann weiß man im Vorhinein, dass man viele schwierige Entscheidungen treffen wird müssen. Dass man viele Entscheidungen treffen muss, wo man Verantwortung für ja am Ende Millionen von Menschen trägt. Dass durch den Angriffskrieg auf die Ukraine sind das teilweise noch schwerwiegendere Entscheidungen geworden, als ich erwartet hatte. Aber eine Entscheidung für einen Rücktritt ist ja erstmal eine, wo man in dem Moment, wo man kandidiert, hofft, dass man sie niemals wird treffen müssen.
Können Sie uns in den Moment mitnehmen, in dem diese Entscheidung fiel? Was lief da ab?
Es war gar nicht so sehr ein einzelner Moment, sondern es hat sich ein bisschen über, ich würde sagen, 2,5 Tage angestaut. Wir hatten ja als Grüne schon über eine längere Zeit keine großen Erfolge bei Landtagswahlen, jetzt mal euphemistisch gesprochen, eingeholt und dann ein sehr schlechtes Ergebnis bei der Europawahl. 3 Wahlen in Ostdeutschland, wo wir in Sachsen nur knapp über die 5%-Hürde gekommen sind und in Brandenburg und Thüringen rausgefallen sind. Das Spannende ist, wenn ich jetzt im Nachhinein auf diese Zeit schaue, dann habe ich das Gefühl, viele Dinge, die mich bewogen haben zum Rücktritt, die haben schon vor diesem Wahlsonntag in Brandenburg in mir gegärt. Die waren eigentlich schon da. Ich habe die aber sehr effektiv weggeschoben. Mhm. Ich habe es sehr gut geschafft, mich nicht damit zu beschäftigen.
Was war das?
Das war das Gefühl, bist du gerade in der Lage, die Partei aus diesem Loch rauszuholen? Hast du gerade die Strategie dafür? Sozusagen übernimmst du gerade die Verantwortung, die du eigentlich übernehmen musst? Weil warum sollte man da sitzen, wenn man nicht mehr in der Lage ist, eine Partei in diesem Moment zu geben? Oder sitzt du da, weil du halt mal hingewählt wurdest? Und das waren durchaus Gedankengänge, die länger in mir gereift haben. Aber wie gesagt, ich habe die sehr von mir weggeschoben. Und wirklich begonnen hat das dann nach der Wahl in Brandenburg. Das war der zweite Landtag, aus dem wir gefallen sind. Ich habe an diesem Sonntag mit Politikern aus diesem Land geredet, mit Ehrenamtlichen, die dort Wahlkampf gemacht haben, die über Jahre hinweg Aufbauarbeit gemacht haben, dort Strukturen aufgebaut haben, in wirklich einer verdammt schwierigen Konstellation mit CDU und SPD gekämpft haben für grüne Themen. Und natürlich deren Niedergeschmettertheit erstmal an diesem Sonntag war auch das so mein Gefühl. Und dann hat sich aber schnell der Eindruck eingestellt bei mir und auch bei meinem Co-Vorsitzenden Amit Nuripur, was ein wahnsinniges Geschenk in diesem Moment war, dass ich nicht alleine war mit dieser Entscheidung oder noch viel schlimmer, dass wir sie ganz unterschiedlich für uns getroffen hätten und uns da bekämpft haben, sondern dass wir sehr ähnliche Gedankenprozesse hatten. Hat das begonnen, dass wir uns gefragt haben, reicht das nach dieser Wahl, nach der Reihe der Wahlen, zu sagen, wir werden das miteinander aufarbeiten, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, wir kämpfen uns da wieder raus. Oder braucht es nicht mehr als das?
Sie haben gerade diese Reihe von Wahlniederlagen in den Monaten davor beschrieben. Lag es auch daran, dass Ricarda Lang an der Spitze der Partei stand?
Zumindest habe ich es nicht geschafft, sie zu verhindern und es nicht geschafft, zum Erfolg zu führen. Und ich glaube, es ist immer relativ einfach zu sagen, ich war das ja nicht alleine. Und das stimmt natürlich. Niemand war das je alleine. Weder sind die Parteivorsitzenden allein für Wahlergebnisse verantwortlich, noch Ministerinnen, noch andere Teil der Partei. Das Problem ist nur, dass dieser Modus einen ja ganz schnell an einen Punkt bringt, wo niemand mehr Verantwortung benimmt. Weil wenn jeder immer sagen kann, na nur an mir hat es nicht gelegen, dann wird das jeder in seine Rolle sagen und am Ende gibt es einfach keine Konsequenzen mehr. Aber ich finde schon erstmal direkt die Parteispitze Verantwortung für Wahlergebnisse und dann auch Verantwortung.
Also wenn Sie sagen, es lag mindestens auch an Ihnen, gibt es im Rückblick gesehen konkrete Fehler, die Sie sich heute eingestehen oder die Sie sich Dinge, die Sie sich vorwerfen im Nachhinein?
Ja, ich glaube vor allem zwei Dinge. Das eine ist, dass ich mich manchmal in diesem Job selbst verloren habe. Ich habe häufig jetzt im Nachhinein gehört, du redest viel offener, du redest viel ehrlicher. Und ja, in Teilen ist das auch die Freiheit, die man ohne das Spitzenamt hat. Das ist keine Frage. Und trotzdem frage ich manchmal, wäre es nicht auch damals schon gegangen. Was wäre das Risiko gewesen? Vielleicht ein paar böse Anrufe, vielleicht ein paar Formate, wo man nicht mehr eingeladen wird, ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich hätte man auch mehr Menschen erreicht, aus dem Herzen gesprochen. Und das ist schon was, dass ich das Gefühl habe, ich habe in diesem Amt sehr viel Zeit damit verbracht, zu beweisen, wer ich nicht bin, Vorurteilen entgegenzuwirken, dass sie manchmal untergegangen ist, wer ich selbst bin. Ich hatte das ja auch in meiner Abschiedsrede erzählt, das ging bis zu dem Punkt hin, wo ein Familienangehöriger SMS schreiben und sagen, wir erkennen dich gar nicht mehr wieder, wenn wir dich im Fernsehen sehen, weil man so ein Programm abgespult
Welchen
hat.
Welchen Teil haben Sie am meisten versteckt?
Den Humor. Das war ganz spannend. Ich hatte tatsächlich dann mal irgendwie ein Treffen, das war mit einem Journalisten, ne, der mich nicht wirklich, also der mich nur aus der öffentlichen Person kannte und wir haben uns mal zum Abendessen getroffen. Es gibt ja solche Hintergrundgespräche auch mal und er meinte dann am Ende, Frau Lang, Sie sind ja total witzig, aber das bekommt ja niemand mit. Und da hatte ich so sehr das Gefühl, oh Gott, du musst jetzt ernst sein, weil die Lage ist ja auch ernst und sie ist ja auch real ernst, aber sie wird ja auch nicht dadurch besser, dass wir den lieben langen Tag ein hängendes Gesicht vor uns hertragen und möglichst bedeutungsschwanger und selbstbesoffen schauen. Dadurch wird jetzt auch die Realität nicht einfacher für die Bürgerinnen und Bürger da draußen. Und das war, glaube ich, was ich aber lange Zeit versucht habe, eher zu verstecken, was ich eigentlich sogar als eher eine meiner Stärken sehen würde.
Wie frei war denn die Entscheidung, den Parteivorsitz niederzulegen?
Die war frei. Also das
Kein
ist für mich
Druck
auch
von niemand.
Naja, ein Druck natürlich, wenn du, ich weiß jetzt nicht die Anzahl, aber so viele Landtagswahlen, dass da natürlich ein Druck da ist im Sinne von, was machen die jetzt, ziehen die Konsequenzen oder so. Das wäre absurd, das wegzureden. Aber es gab niemand, der im konkreten Druck ausgeübt hat und vor allem auch niemand, der die Entscheidung für mich oder für uns getroffen hat. Und das hat mich ehrlicherweise auch im Nachhinein ein bisschen geärgert, weil das ja sehr, sehr schnell behauptet wurde. Und da ja auch ein bisschen das Bild gezeichnet wurde dann vor allem von Robert Habeck, der Mann muss hier die Entscheidung treffen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass das irgendwie die junge Frau für sich alleine trifft. Dann hat er auch noch die Entscheidung für die Nachfolgerin vermeintlich getroffen, wo ich immer gesagt habe, ich bin ganz stolz darauf.
Sehr schnell.
Ja, aber ich meine natürlich, dass man sich in so einem Moment schnell organisiert, das war auch richtig. Also das war für mich auch ein absolutes Anliegen, dass ich gesagt habe, ich will, dass hier schnell Klarheit darüber herrscht, wer die Nachfolger sind, weil ich will, dass sie erfolgreich sind. Mhm. Ich bin hier nicht zurückgetreten, ne, damit es danach dann Chaos gibt. Das hätte ich dann auch einen Fehler gefunden, sozusagen, wenn wir Chaos gestiftet hätten, sondern ich bin zurückgegangen, um so einen Neustart zu ermöglichen. Ne? Und deshalb war, glaube ich, auch ein sehr schneller geordneter Übergang richtig. Aber bin eigentlich auch stolz darauf, eine Partei zu sein, wo, egal ob man antritt oder zurücktritt, Frauen diese Entscheidung schon für sich selbst treffen.
Also Franziska Brandner und Felix Banaschak, die jetzt die Grünen führen, sind ja die eine sehr, der andere aber auch Habeck-Vertraute. Sie werden mit Robert Habeck gesprochen haben, bevor sie zurückgetreten sind. Wie darf man sich dieses Gespräch vorstellen?
Wir haben ihn am Dienstagabend informiert über unsere Entscheidung, auch mit Nuripur und ich. Er hat sich natürlich bedankt für die Arbeit. Er hat das zur Kenntnis genommen. Ich glaube, er hat auch den Gedanken sehr gut nachvollziehen können, den ich ja vorher beschrieben habe, dass einfach, wenn es nach so vielen verlorenen Wahlen, ja nicht nur verlorenen Wahlen, sondern ja wirklich auch eine krisenhaften Situation, in der wir uns befunden haben, bei der Bevölkerung das Gefühl gibt von, es geht immer weiter so, dann entsteht da ein riesengroßer Frust. Das merke ich auch, wenn ich in meinem Wahlkreis mit Leuten rede, dann sagen die mir auch, ja, wenn ich auf der Arbeit einen Fehler mache, dann ist das blöd und dann redet mein Chef mit mir. Wenn ich den nochmal mache, dann redet er nochmal mit mir. Aber wenn ich den irgendwann ein fünftes Mal gemacht habe, dann gibt's halt Konsequenzen. Und das ist ja in allen Bereichen so. Und wenn das Gefühl entsteht, nur, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, da oben in der Politik gibt's keine Konsequenzen, dann verstärkt das diese Vertrauenskrise, die wir erleben, sehr
also
stark.
Also Habeck war nicht an der Entscheidungsfindung beteiligt. Ihm wurde ihre freie Entscheidung mitgeteilt am Tag, bevor Sie dann auf die Bühne traten und den Rücktritt verkündeten.
Genau. Mhm.
Sie sagten gerade 2,5 Tage ungefähr hat dieser Prozess gedauert. Ich würde mir gerne diesen Prozess noch ein bisschen vorstellen wollen. Mit wem beraten Sie sich in so einer Situation? Politisch natürlich, aber privat? Mhm. Gibt es Menschen, auf deren Urteil Sie hören?
Klar, auf jeden Fall mein Ehemann. Also der war da von Anfang an mit dabei, ist dann auch extra nach Berlin gefahren, weil er eigentlich gerade, der arbeitet ja unter der Woche in Hannover, damit man das auch nicht nur übers Telefon miteinander klären kann, sondern sich direkt austauschen kann. Und engste Mitarbeiter. Und natürlich, wie gesagt, auch mit Nuripur. Also das war eigentlich das mit Omid. War es wirklich eine Standleitung. Wir haben am Montag angefangen, darüber zu reden, wollten uns noch ein bisschen Zeit nehmen, das zu debattieren. Und dann war es eigentlich am Dienstag immer so ein Ping-Pong. Und wir hatten diesen einen Moment, ich glaube, er hatte da auch schon mal öffentlich drüber gesprochen, nach der Fraktionssitzung, die am Dienstag stattgefunden hat, wo natürlich auch über das Wahlergebnis und die Situation der Grünen gesprochen wurde. Und danach standen wir zusammen und er meinte zu mir, boah, Ricarda, ich habe mir zugehört. Und irgendwie sagen wir seit Monaten das Gleiche. Aber es verändert sich nichts. Und das war dann schon auch ein bisschen der Punkt, wo sich's wirklich eingestellt hat, dass man gesagt hat, okay, wir treffen die Entscheidung. Das war dann auch der frühe Abend am Dienstag, wo wir wirklich gesagt haben, okay, wir machen's. Das hat sich den ganzen Tag angedeutet und auch in unseren Gesprächen haben wir, glaube ich, gemerkt, auf beiden Seiten verfestigt sich die Überzeugung eher, dass es richtig ist. Und dann Dienstagabend war so der Moment, wo ich gesagt habe, wir machen's. Und davor habe ich aber vor allem, ich habe einen sehr engen Kreis von Mitarbeiterinnen damals auch gehabt. Mit Teilen davon arbeite ich auch jetzt noch zusammen und immer Leute, die nicht Ja-Sager oder Fans sind, das war für mich total wichtig. Das ist, glaube ich, auch da eine der wichtigsten Dinge in einem politischen Spitzenamt, dass man sich nicht vor allem mit Leuten umgibt, die einem die ganze Zeit sagen, wie toll man ist. Das ist schön für die Stimmung und fürs Ego, aber schlecht für die politische Arbeit. Sondern die da auch sehr ehrlich mit mir darüber geredet haben. Das heißt, das waren auch nicht Leute, die gesagt haben, nein, Ricarda, auf gar keinen Fall, du bist die Beste. Sondern die ehrlich mit mir durchgeschaut haben, haben wir gerade die Kraft, haben wir die Strategie, lassen es die Bedingungen zu und eben auch, was braucht es eigentlich gerade ein Signal nach außen?
Ihr Mann ist Mathematiker. Ja. Gucken Mathematiker auf solche Entscheidungssituationen mit einem ganz besonderen Blick? Gibt es noch einen Satz von ihm aus dieser Phase, wo sie sagen, das konnte nur mein Mann sagen?
Ich glaube nicht, wenn die eigene Frau betroffen ist. Also man würde ja erstmal davon ausgehen, dass Mathematiker da sehr logisch und steril auf solche Dinge
schauen. Er war komplett emotional.
Na, er ist nicht so für emotionale Ausbrüche nicht zu haben. Aber ich glaube, das ganz logisch, abstrakt konnte er da doch nicht drauf schauen. Weil man hat dann ja doch, natürlich war das auch eine Phase, in der ich viel geweint habe. Also jetzt kann ich da ja mit einer gewissen Abgeklärtheit darüber reden, als ob das ein ganz deliberativer, netter Prozess gewesen wäre. Das war es natürlich nicht. Ne? Das war Phasen, wo man ja auch mal verzweifelt, weil man denkt, oh Gott, und wenn wir jetzt diesen Schritt gehen, weil es ja auch mit einer großen Geschwindigkeit war. Und das war für uns dann auch ziemlich schnell klar, dass wir gesagt haben, wenn man die Entscheidung trifft, dann muss sie selbstbewusst sein. Dann darf das nicht ein Gefühl von, wir lassen das jetzt wochenlang gären und irgendwie dann macht man so halblebig oder so. Dann muss es sozusagen jetzt auch schnell gehen. Aber natürlich hat man da auch die ganze Zeit das Gefühl, was ist, wenn wir gerade einen total irren Film schieben? Was ist, wenn ich hier Freitag sitze und das komplett bereue? Was ist, wenn es am Ende falsch war? Es gibt ja keinen Weg zurück. Ich kann ja nicht am Mittwoch sagen, wir treten zurück und am Donnerstag, wir haben es nochmal anders überlegt, war eine blöde Idee. Und das heißt, diese Mischung aus, wie einschneidend die Entscheidung ist, man gibt erstmal Macht ab, wie schnell sie getroffen werden musste und wie unsicher man natürlich ist, weil niemand einem komplett sagen kann, es ist richtig oder falsch, weil es immer eine Abwägung ist. Das hat natürlich für das eine wahnsinnig emotionale Phase. Und da war dann mein Mann auch eher eine emotionale Stütze. Ich habe auch mit ihm natürlich darüber geredet, was er richtig, was er falsch findet, auch für unser gemeinsames Leben. Aber er hat dann war natürlich auch getroffen von der Situation.
Sehr prägend in ihrem Leben war ja auch ihre Mutter. Mhm. Sie ist alleinerziehende Mutter gewesen mit der kleinen Ricarda. Und sie sind im Frauenhaus oder im Umfeld eines Frauenhauses groß geworden, wo ihre Mutter gearbeitet hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie eine ganz besondere Sicht auch auf so eine Entscheidung hat. Sie wird sehr stolz gewesen sein, als sie gesehen hat, dass sie an die Parteispitze gekommen sind. Was sagt man einer Tochter in so einer Situation? Mhm. Oder haben sie gar nicht eingebunden?
Doch, ich habe sie natürlich auch eingebunden. Ich habe auch mit ihr gesprochen. Erstmal natürlich geplättet, weil sie, glaube ich, auch nicht damit gerechnet hatte. Das war ja tatsächlich auch, also auf der einen Seite natürlich gab es schon die Debatte im Sinne von, was passiert jetzt bei den Grünen nach den verlorenen Wahlen, aber ja nicht in dem Sinne zugespitzt, also auch an dem Mittwoch, als das dann, ich glaube, 30 Minuten vor einer Pressekonferenz, was gar kein schlechter Zeitrahmen ist, es angefangen so ein bisschen, dass die ersten Gerüchte rumgingen. Und da haben mich natürlich total viele geschockte Nachrichten von Leuten, die waren, was geht hier ab? Damit habe ich null gerechnet.
Aber ihre Mutter wusste Bescheid.
Die wusste in dem Moment Bescheid, aber als ich mich bei ihr gemeldet habe, war es auch erstmal so, was passiert hier irgendwie? Ja. Die dachte wahrscheinlich, ich will anrufen, um zu klären, dabei wann ich das nächste Mal zum Wochenende komme oder sowas. Und plötzlich kommt da so ein Klopper auf den Tisch. Und das war schon im ersten Moment und dann auch natürlich dieses, dass man Stolz hat auf die eigene Tochter im Sinne von, aber du kämpfst doch da und du machst doch auch die Sachen gut. Aber durchaus auch ein Respekt. Also ich hatte das Gefühl, dass sie das sehr wahrnehmen konnte, dass das eine Verantwortungsübernahme ist und dass sie mich auch immer dazu erzogen hat, Verantwortung für mein eigenes Handeln zu übernehmen, Verantwortung für die Menschen zu übernehmen, für die ich Verantwortung übernommen habe. Auch das ist, glaube ich, was ich sehr von ihr übernommen habe. Ich meine, in ihrem Job als Sozialarbeiterin, dann vor allem damals im Frauenhaus, sobald du deiner Verantwortung nicht mehr gerecht ist, leiden andere Leute. Und jetzt lässt sich das nicht eins zu eins übertragen auf eine Partei. Aber natürlich hätte ich in dem Moment, wenn ich gesagt hätte, ich bleibe hier sitzen, weil ich es hier so nett finde, wäre ich der Verantwortung von den Menschen, die mich gewählt wurden, die in mich geglaubt haben, ja gar nicht gerecht geworden. Und das fand sie, glaube ich, auch groß in dem Moment zu sagen, ich stelle da die Partei und in gewisser Weise auch das Land, weil man macht ja keine Politik in der Partei für die Partei, sondern weil man es im Land bewegen will, über mich selbst und finde das wichtiger und schaut da natürlich auch nicht nur als Mutter, sondern gewisserweise als Bürgerin auch drauf, die Politik über die Medien mitkonsumiert und natürlich nicht alles immer genau reinschaut, die lang so ein bisschen das Gefühl hat, da sitzen auch ziemlich viele Sesselkleber, die irgendwie am Ende ihr Ego über das die Verantwortung stellen.
Und jetzt im neuen Jahr fühlt sich die Entscheidung immer noch richtig an?
Ja. Tatsächlich total. Das war natürlich eine große Angst, die ich hatte. Erstmal im Moment der Entscheidung, was ist, wenn du es bereust? Und dann gab es ja nochmal diese ganz eigenartige Übergangsphase. Wir haben ungefähr 2 Monate vor der Wahl auch mit Nuripur und ich unseren Rücktritt erklärt. Und dann ging es ja auch innerhalb von 2 Tagen, dass neue Kandidatin, wo auch sehr klar war, die haben eine breite Unterstützung der Partei, die werden da gewählt. Aber offiziell waren die noch nicht gewählt. Wir waren noch Parteivorsitzende. Ich war noch beim Koalitionsausschuss, wo die Ampel zerbrochen ist. Das war eine ganz eigenartige Phase, weil man irgendwie noch für alles die Verantwortung trägt, aber gleichzeitig natürlich man ist nicht mehr das führende Pferd im Rennstall, sondern man ist sozusagen, alle wissen ja, dass man nicht mehr die Macht dauerhaft haben wird. Und trotzdem hatte ich auch in der Phase immer Angst, was kommt danach, weil ich natürlich noch an jeder Entscheidung beteiligt war. In all diesen verrückten Chatgruppen, die man hat, noch drin war, alle Informationen bekommen habe. Und da sehr Angst hatte, dass so ein Loch kommt nach dem Parteitag. Bisher ist es nicht da. Ich weiß nicht, ob es noch mal kommt. Also ich glaube, spurlos geht sowas nicht an einem vorbei. Aber bisher bin ich sehr im Reinen mit mir, mit der Entscheidung. Ich konnte ganz gut loslassen. Man hat die Momente, wo Themen aufkommen und natürlich langt man sofort an sein Handy und macht Slack an und denkt, ich muss mich jetzt kümmern. Und wenn man dann merkt, nee, da kümmern sich andere drum, dann gibt es den Moment der Befreiung, zu denken, oh super. Und es gibt auch den Moment des Schmerzes oder so ein Phantomschmerz, wo man denkt, oh, aber ich hätte doch jetzt und ich habe doch hier die Idee und ich wollte doch eigentlich. Das gibt schon beides, aber es gab tatsächlich keinen einzigen Tag und damit hätte ich selbst nicht gerechnet, wo ich es bereut habe. Kein Tag.
Sie waren gerade 28, als sie Grünen-Chefin wurde. Mhm. Wie schwer war denn die Entscheidung, das Amt überhaupt anzustreben und anzunehmen?
Es war schon auch eine sehr ein weitgehende sozusagen Entscheidung, einmal im Sinne von, schaffe ich das? Also die große Verantwortung, die man da übernimmt. Andererseits natürlich auch, was bedeutet das für mein Leben? Das ist eine Zeit, wo man anfängt, über Familienplanung nachzudenken. Eigentlich auch eine Zeit, wo man sich nicht selbst findet, wie im Sinne von Anfang der 20er. Man weiß schon mit 28, wer man ist, aber natürlich als Politikerin noch ein bisschen auch auf der Suche nach sich selbst ist. Ich habe mir auch damals die Entscheidung nicht leicht gemacht. Also ich habe das lange, lange über Monate hinweg beraten. Das ist ja, gerade wenn das nicht in so einer Umsturzphase ist, sind das ja normalerweise Prozesse, die eine lange Zeit sind. Es war sehr klar, dass wenn wir in eine Regierung kommen werden, was sich schon damals abgezeichnet hat, Annalena Baerbock und Robert Habeck, meine Vorgänger, ein Amt in der Regierung übernehmen. Das heißt, man hatte ja noch lange Zeit zu debattieren, sich darauf einzustellen. Am Ende war es aber keine, die mir schwer gefallen ist. Also es war keine, die ich mit Argen und mit Zweifeln getroffen habe, sondern als ich dann mal für mich gesagt habe, ich will das machen, war es auch eine Entscheidung, mit der ich mich gut gefühlt habe. Und übrigens auch keine, die ich heute bereue. Das könnte man ja denken, dass man jetzt zurückschaut, nein, was habe ich denn damals getan? Und das ist nicht so der Fall, weder für mich persönlich, was ich in der Zeit lernen konnte, über mich selbst, aber auch an politischem Handwerk. Aber auch für die Partei würde ich sagen, auch mit Nuripol und ich haben es geschafft, in diesen ersten Jahren, was ja stürmisches Fahrwasser, nicht so sehr wie später in den Umfragen, aber in Entscheidungen, die wir treffen mussten. Innerhalb von wenigen Tagen über Waffenlieferungen an die Ukraine, LNG-Terminals, die gebaut wurden, die Frage von Lützerath und in der Zeit geschafft, die Partei zusammenzuhalten, ne? Das ist ein Wert, den man nicht unterschätzen sollte, worauf ich auch stolz bin. Das heißt, ich glaube, es war nicht eine falsche Entscheidung, sondern es gibt richtige Gesichter für den richtigen Zeitpunkt. Und manchmal muss man erkennen, wenn es halt eigenen Zeitpunkt abgelaufen ist.
Wenn man nochmal in diese ersten Wochen, Monate zurückgeht, stehen junge Frauen in der Spitzenpolitik unter einer besonderen Beobachtung? Wie haben Sie das empfunden? Oder hat das gar keine Rolle gespielt?
Auf der einen Seite war ich überrascht, an welchen Stellen es viel weniger eine Rolle gespielt hat, als ich erwartet hätte.
Zum Beispiel?
Im Koalitionsausschuss. Also es war schon davor, dass ich so eine Sorge hatte, wenn ich da mit 28 reinkomme und dann sitzt man einem Bundeskanzler entgegen, dem Minister, ne? Zum großen Teil. Ich meine, wir hatten noch ein paar andere Leute. Christian Lindner ist ein paar Jahre älter als ich, aber auch führenden Finanzminister war er relativ jung. Aber im großen Teil natürlich Leute, die meistens eher 20 bis Jahre älter als man selbst,
aber doppelt so alt ist. Da war es vollkommen in Ordnung.
Und da war es viel weniger ein Thema, als ich erwartet hatte. Sondern da wurde ich das Gefühl, werde ich gleich wie Omid behandelt. Die Leute nerven sich mal über das, was man politisch sagt, aber das liegt an den politischen Differenzen, die man hat. Da nerven die sich genauso drüber, wenn das ein 50-Jähriger sagt und wenn das ein Mann sagt. Das heißt, da war ich sehr positiv überrascht. Was ich aber gemerkt habe, gerade in der Öffentlichkeit, ist, wie sehr man Projektionsfläche ist. Also was alles auf mich drauf projiziert wurde. Ich hatte Artikel gelesen, denen statt, sie steht für Identitätspolitik, sie steht für das, sie steht für... Und ich dachte, das hat gar nichts mit mir zu tun, aber es gibt wie ein vorgefertigtes Schema. Junge Frau in der Politik, eine Linke von den Grünen, die muss doch so sein. Und ich finde, Luisa Neubauer hat das ganz gut beschrieben bei der Abschiedsrede auf dem Parteitag. Sie hat die Abschiedsrede für mich gehalten. Dort so ein bisschen, ich habe jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut im Kopf, aber so ein bisschen aufgezählt. Sei selbstbewusst, sonst bist du ein Mauerblümchen, aber beanspruche bitte nicht zu viel Macht, weil sonst bist du ja irgendwie hysterisch. Halte dich an jeden ökologischen Standard, den du selbst gar nie aufgestellt hast. Aber hab bitte keine ökologischen Standards, weil sonst bist du ja bevormundend. Und bitte keine Witze machen, weil es hier eine ernste Angelegenheit. Aber irgendwie auch super schade, dass diese jungen Frauen so steif und wenig humorvoll sind. Und dass eigentlich Spielregeln für uns aufgestellt wurden, bei denen wir nur verlieren können, weil wir sollen eigentlich sein wie alte Männer. Das werden wir nicht, sind wir auch nicht. Aber gleichzeitig sollen wir bitte auch authentisch und individuell und wir selbst sein. Und da habe ich irgendwie jetzt gemerkt, auch nach diesem Rücktritt, vielleicht muss man auch mal die Spielregeln ändern, wenn man ein bestehendes Spiel eigentlich gar nicht gewinnen kann.
Es wundert einen eigentlich überhaupt nicht, dass es so wenige junge Frauen in der Spitzenpolitik gibt, oder?
Nein. Also ich würde immer jeden ermutigen und ich will auch wirklich nicht, dass meine Erfahrungen gelesen werden als ein, oh, da hat es mal jemand probiert, ist gescheitert, schade, schlimm. Also das wäre für mich das Schlimmste, wenn das jetzt eine Entmutigung für junge Frauen ist, weil wie gesagt, ich schätze diese Zeit unglaublich und was mir da für Chancen gegeben wurden, was mir dort für Einflussmöglichkeiten gegeben wurden. Aber ich merke schon, dass in den letzten Jahren die Sorgen in den Augen, wenn ich mit Parteikolleginnen, auch mit Frauen aus anderen Parteien, gerade jungen Frauen redet, größer geworden sind. Will ich mir das eigentlich antun, dauernd in der Öffentlichkeit zu stehen, nie privat sein zu können? Das ist ja auch mittlerweile nicht mehr, du wirst da fotografiert, wo die Presse steht, wo du es davor erwartest, sondern im Zweifelsfall nachts im Zug, morgens bei der Bäckerschlange, überall. Es gibt eine wahnsinnige Häme im Umgang oft der politischen Parteien untereinander, im Netz dann nochmal viel, viel mehr. Und es gibt eine wahnsinnige Empörungskultur. Der Fehler, und das ist ja so spannend, ne, jetzt auch nach meinem Rücktritt sagen alle, oh, die ist ehrlicher, die ist mehr Klartext, ne, die sagt auch mal was, was irgendwie nicht so auf Linie gebürstet ist. Das stimmt. Und ich finde auch, ich hätte mich davor trauen sollen. Aber wir müssen ja schon auch sehen, da, wo es einen kleinen Fehler gibt, wo mal was nicht genau passt, wo mal was nicht genau gewusst wird, gibt es dann ja auch eine Freude an der Empörung. Dann wird die Sau durchs Dorf gerieben, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und da kenne ich schon viele Leute, die sagen, wie hoch ist eigentlich der Preis? Wenn ich an meine Familie denke, wenn ich an mich denke, will ich diesen Preis zahlen?
Und diese Frage stellen sich manche Frauen möglicherweise noch ehrlicher als viele Männer. Dennoch gibt es gerade ein ganz bizarres Bild. In diesem Bundestagswahlkampf haben die Parteien der Mitte, SPD, Grüne, Union, Männer aufgestellt als Spitzenkandidaten. Und die Parteien am politischen Rand haben Frauen als Spitzenkandidaten, Kanzlerkandidatinnen sogar aufgestellt. Was heißt das über Frauen an der Spitze?
Es ist durchaus schon ein spannendes Phänomen auch, weil wir das ja in vielen anderen europäischen Ländern sehen. Also Meloni in Italien, Le Pen in Frankreich, Alice Weidel hier in Deutschland. Dass es sozusagen gelingt, ein nicht nur stockkonservatives, sondern rechtsextremes Frauenbild zu vertreten. Und das tun all diese Parteien. Und das ist für mich auch klar, wer eine Frau ist, macht nicht automatisch gute Politik für Frauen. Wenn Alice Weidel kann als lesbische Frau eine extrem homofeindliche und frauenverachtende Politik machen, nichts anderes als die Frauen zurück an den Herd, will ja die AfD. Und dass sie es aber schaffen, das mit sozusagen den Frauen an der Spitze zu verbinden, das heißt eigentlich eine Trennung vom politischen Programm und wer kann Macht ausüben in dieser Situation. Und das natürlich durchaus auch, glaube ich, Wählerinnenschichten erschließt, die davor vielleicht verschlossener gewesen wären. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach ein sehr instrumentelles Verhältnis zu Macht. Also wie kriegen wir Macht? Welche Gesichter brauchen wir dafür? Welche Gesichter schaffen es, ein etwas freundlicheres Antlitz des autoritären Rechtsextremismus zu schaffen? Und die werden dann auch zugelassen, auch wenn sie Frauen sind, weil es in dem Moment einfach einem ideologischen Projekt nützt. Ich war noch nie eine Anhängerin von so einer sehr essentialistischen These im Sinne von nur Frauen können gute Politik für Frauen machen, nur Menschen mit einer dunklen Hautfarbe für People of Color. Davon halte ich ziemlich wenig und deshalb bin ich auch der Überzeugung, am Ende kommt schon darauf an, wer hat das Programm, vom gleichen Lohn über eine Gito-Kita-Betreuung bis körperliche Selbstbestimmung, dass den Frauen möglichst viel Freiheit und Selbstbestimmung gibt. Aber ein bisschen müssen sich die demokratischen Parteien schon, wenn es die nächsten Jahre angeht, an die Nase fassen. Nochmal solche Bilder von, da sitzen nur Männer. Das sollte jetzt nicht nochmal passieren beim nächsten Bundestagswahlkampf.
Sie sind seit langem sehr aktiv in den sozialen Medien und als Sie Parteichefin waren, sind Sie verstärkt zur Zielscheibe von Hass und Hetze geworden. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich glaube, es hat dazu geführt, dass man sich ein bisschen abgeschottet hat. Mhm. Weil ich weiß noch, als ich 2019 als stellvertretende Vorsitzende kandidiert habe, habe ich damals gesagt, ich will mir kein dickes Fell wachsen lassen, ich will Mensch bleiben. Mhm. Und natürlich tut man das. Natürlich baut man eine gewisse Rüstung um sich auf, weil man sonst wahrscheinlich auch einmal sterben würde, als weil man es nicht aushalten würde. Mhm. Und es ist auch erstmal normal. Was ich irgendwann schwierig für mich fand, ist zu schauen, wann wird diese Rüstung so dick, dass fast nichts mehr durchkommt? Also, dass sozusagen auch die legitime Kritik, die ne, Leute, die ihre Kritik vielleicht einfach ranziger formulieren, als es andere tun würden, aber die dabei nicht grundsätzlich menschenverachtend agieren, dass das noch an einen rankommt. Und das merke ich zum Beispiel auch in den sozialen Medien, jetzt bei X vormals Twitter, lese ich einfach keine Kommentare mehr, weil das so ein Sumpf geworden ist. Was ich aber eigentlich schade finde, weil das war durchaus ein Medium vor ein paar Jahren, vor allem vor der Übernahme von Elon Musk, wo ich kritische Debatten geführt habe, wo ich dann aber oft mal was Neues gelernt habe, wo ich Leute darüber kennengelernt habe, mit denen ich teilweise bis heute in Kontakt bin, die ganz andere Positionen haben wie ich, wo ich aber das Gefühl habe, in dem Austausch der Positionen kann ich meine Argumente fälschen, werde ich klüger, als ich es davor war. Und ich glaube, das ist ja in der Politik was unglaublich Wichtiges. Wir neigen manchmal dazu, auf Kritik mit Befindlichkeit zu reagieren. Und ganz im Gegenteil, ich glaube, da, wo wir Kritik anfangen auszublenden, werden wir dümmer, als wir es eigentlich sind. Und da, wo wir sie zulassen, können wir im besten Fall klüger werden. Und das ist aber dadurch, dass die Kritik oft in diesem Schlamm an Verachtung untergeht, eher schwieriger geworden. Man muss sich da fast aktiv dazu zwingen, da durchzuwatten, um die konstruktive Debatte noch möglich zu machen.
Und trotz aller Abwehrstrategien, gibt es einen Angriff, der Sie wirklich getroffen hat?
Ja, es gab tatsächlich einen Moment in einem Artikel, nachdem ich zurückgetreten bin, in dem dann drin stand, ich hätte der Partei dieses Thema Bodyshaming aufgezwungen. Und das hat mich getroffen, weil ich so das Gefühl habe, da werden Dinge, auf die du im Zweifelsfall wenig Einfluss hast. Ich habe in den Jahren als Parteivorsitzende so gut wie nicht über dieses Thema geredet. Und wenn jemand erstmal das Thema aufgezwungen hat, sind es ja die Leute, die solche Kommentare schreiben. Aber das wird plötzlich als Waffe gegen dich verwendet. Das heißt, etwas, was von außen zu deiner Schwäche gemacht wird, wird dann auch noch gegen dich gewendet und sozusagen als Waffe und dir zur Verantwortung, du trägst plötzlich die Verantwortung dafür. Und das fand ich ein relativ perfiden Umgang. Das hat mich anders getroffen, als wenn jetzt einfach Leute schreiben, die ist scheiße, die ist fett, die ist hässlich oder so.
Warum hat sie das so getroffen? Das würde mich nochmal interessieren. Denn ihre Firewall oder ihr dickes Fell war ja gewachsen. Warum ist das durchgedrungen?
Weil das einem so die eigene Definitionsmacht abspricht. Also ich hatte in dem Moment das Gefühl, und ich hatte ja auch vorher über meine Mutter gesprochen, ich hatte es in meiner Abschiedsrede auf dem Parteitag auch gesagt, meine Mutter hat mich ganz stark geprägt, auch in meinem politischen Handeln. Nicht im Sinne, weil sie parteipolitisch aktiv war, sondern was sie mir einfach für Werte mitgegangen ergeben hat. Und es war dieses Thema soziale Gerechtigkeit und es war aber eben auch dieses, sich nicht von anderen definieren zu lassen, selbst seinen eigenen Weg zu gehen. Und in dem Moment hatte ich das Gefühl, das wird mir weggenommen, weil es ist eigentlich egal, was ich mache. Ich bekomme diese Kommentare und ob ich darauf reagiere, ob ich nicht darauf reagiere, ob ich drüber spreche, ob ich nicht drüber spreche, am Ende werde ich darüber definiert. Und das hat sich so ohnmächtig angefühlt.
Frau Strack-Zimmermann, die FDP-Verteidigungspolitikerin, steht auch sehr im Feuer und die ist da rigoros, die zeigt die Leute einfach an. Machen Sie das auch?
Ich mache das auch teilweise, ja. Also ich arbeite auch mit Organisationen zusammen wie Hate Aid, die das zum Beispiel durchforsten, dass man nicht sozusagen selbst sich da alles reinziehen muss an der Stelle. Und da, wo ich es wirklich für strafrechtlich relevant halte, da zeige ich auch an. Ich glaube, wir müssen schauen als Politiker, dass die Grenzen dabei nicht verschwimmen. Also ich finde, ne, dass man erstmal, wenn man sich in eine politische Position in der Öffentlichkeit begibt, Das heißt, man wird Kritik ausgesetzt sein und man muss auch damit leben, dass diese Kritik nicht immer piekenfein formuliert ist. Und das heißt, wenn mich jemand als dämlich bezeichnet, mei, dann ist es nicht nett, aber das überlebe ich gut. Wenn mir Leute im Detailliertesten schreiben, wie sie mich vergewaltigen und umbringen wollen, dann sind das Dinge, wo ich finde, da muss sich niemand dran gewöhnen. Und das ist eben auch nicht mehr vertretbar innerhalb unseres Rechtsstaates. Am Ende ist es so ein bisschen so, finde ich fast, kann man eigentlich so einen gesunden Menschenverstand anwenden. Ne? Was würde ich denn machen, wenn es auf der Straße passiert? Also wenn Sie über die Straße laufen und irgendwie ein Gemüsehändler auf der anderen Seite ruft Ihnen zu, Sie sehen heute scheiße aus oder Sie sind dämlich, dann denkt man sich, das ist aber unfreundlich, aber würde ich jetzt nicht sofort die Polizei rufen. Wenn der Ihnen aber zurufen würde, ich will Sie am Laternenpfahl aufhängen und totprügeln, würde ich jetzt die Polizei rufen. Und so, glaube ich, hilft das da eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand einfach ranzugehen.
War der Rücktritt vom Parteivorsitz dann auch eine Erleichterung, weil Sie seither weniger Hass erfahren oder ist das gar nicht so?
Das ist nur in Teilen so. Also ich würde schon sagen, klar, man ist jetzt weniger in den Talkshows und sowas. Das heißt, es nimmt in der Menge ab. Auf X bleibt es relativ ähnlich. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein selbstlaufender Apparat, auch von teilweise Bots, die ja mit dabei sind. Und so sind ja nicht mal mehr irgendwie reale Accounts. Da ist es gar nicht so viel weniger geworden. In der Gesamtschau aber schon, würde ich sagen. Aber das war weder der Grund im Vorhinein, noch das, was ich im Nachhinein als die größte Befreiung wahrgenommen habe. Was ich wirklich als Befreiung wahrgenommen habe, ist Zeit. Mhm. Also das ist Wahnsinn. Das habe ich auch davor wirklich unterschätzt, und zwar sowohl im Privaten, wie es mir geht. Ich habe das jetzt gemerkt an Weihnachten. Ich war mit meinem Mann im Schwarzwald im Urlaub für ein paar Tage. Ich hatte wirklich zwischen den Jahren einfach frei. Und in den Jahren davor war das meistens was mit den 24, 25, das hat man noch hinbekommen. Und der 26. war zwar offiziell auch frei, aber im Zweifelfall gab es irgendeine politische Krise oder der Koalitionspartner hat ein Interview gehalten und zack, war man wieder in den Krisenschalt. Ne? Und ich glaube, als jemand, der grundsätzlich sehr gerne arbeitet und der die Arbeit, die man macht, auch im Großen und Ganzen sehr gerne macht und ja auch mit Leidenschaft tut, spürt man das oft gar nicht, wie sehr das auf die Knochen geht. Und das war, ich glaube, wenn Sie mich vor einem Jahr gefragt hätten nach der Winterpause, ich hätte gesagt, ja, bin entspannt zurückgekommen und jetzt geht's weiter. Und habe eigentlich erst jetzt gemerkt, wo ich mal diese Pausen habe, wie sehr es einem auf die Knochen gegangen ist, wie sehr man das eigentlich auch braucht, ausschnaufen, durchschnaufen zu können.
Im Wahlkampf wird es Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht langweilig werden, nee. Aber dann stellt sich auch die Frage, wie man die Zeit füllt, um Nuripur, der mit Ihnen zusammen zurückgetreten ist und der wahrscheinlich der größte Eintracht Frankfurt-Fan unter der Sonne ist, der engagiert sich jetzt einfach mehr für den Fußball.
Ich würde ja keinen Fußballverein nehmen, weil ich so wenig Ahnung davon habe.
Was ist Ihr Fußball oder was ist es? Haben Sie da schon überlegt, was da ins Leben treten kann, statt Vorsitz?
Also es sind schon teilweise einfach politische Dinge, die es auch ersetzen. Das heißt, dass sozusagen es im politischen mehr Raum ist, weil es stimmt. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt im Wahlkampf wenig Termine habe. Natürlich habe ich von morgens bis abends weiterhin Termine und dieses Wochenende habe ich plakatiert und Haustüren abgeklingelt und Podien gemacht. Aber man hat nicht zwischendrin noch 15 Telefonate und ich merke, dass ich viel mehr konzentriert bin auf den Moment, in dem ich gerade agiere, auf den Moment, in dem ich gerade auch Politik mache. Und dass das so eine Befreiung ist, noch mal zwischendrin ein bisschen Zeit haben, nachdenken zu können. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was ich mir jetzt vorgenommen habe, sind eigentlich so drei Dinge, neben natürlich der parlamentarischen Arbeit, wenn ich noch mal in den Bundestag komme. Das eine ist, mehr langfristige Debatten zu führen, mir dafür auch wieder den Raum zu nehmen. Das geht oft im ersten Reihe und im Hamsterrad so ein bisschen unter. Das zweite ist, die sozialen Medien weiter auch zu nutzen, weil ich glaube, das einfach auch vielen Leuten ein bisschen Freude bringt. Und wenn man in diesen Zeiten Menschen Freude machen kann, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, was man tun kann. Und das dritte ist nochmal neue Formate für, wie bauen wir eigentlich diese Brücke zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politik wieder auf. Ich habe das Gefühl, die ist ziemlich marode geworden in den letzten Jahren. Und jetzt weiß ich, dass es kaum was Klischeehafteres gibt, als wenn Politiker nach verlorenen Wahlen sagen, wir müssen den Menschen besser zuhören. Das ist fast schon so ein schlimmes Klischee, wie wir müssen unsere Politik besser erklären. Aber real ist es ja wirklich so, dass die Momente, wo man ins Gespräch kommt, für viele Bürgerinnen und Bürger, es sich nicht mehr so anfühlt, als ob es davon viele gäbe. Und da probiere ich gerade ein paar Sachen aus. Wir haben jetzt angefangen zu sagen, dass ich immer am Freitag mir mein Büro, die Bürgerinnenpost der Woche auf den Tisch lege, ich mir dann auch wirklich ein, zwei Stunden nehme, das zu lesen und dann der Woche danach wir fünf davon anrufen und ich mit denen ins Gespräch gehe. Dann, vielleicht gibt es da noch bessere Konzepte, aber das will ich eigentlich noch mal mehr rausfinden. Das heißt, es wird schon viel von Politik, aber vielleicht von einer bisschen anderen Form von Politik ersetzt. Und ich habe angefangen, Pilates zu machen. Das tut mir auch sehr gut. Wir haben heute Morgen meine letzte Session gemacht, was eigentlich noch mal so ein totaler Traum von mir wäre, aber ich glaube, das wird auch mit dem Amt, das ich jetzt in Zukunft anstrebe, als Bundestagsabgeordnete, ohne in der ersten Reihe zu stehen, kaum möglich sein. Ich bin als Kind geritten und das wäre eigentlich sowas, was ich unfassbar gerne wieder machen würde. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig zeitintensiver Sport. Gerade jetzt, in Sitzungswochen hier in Berlin, dann fährt man 1,5 Stunden raus, bis man an einem Hof ist, der dann auch einen Offenstall hat und so. Das bleibt vielleicht noch für eine andere Phase des Lebens.
Da muss ich natürlich jetzt mal nachfragen, in welche Richtung soll das denn gehen? Mehr so Spazierenreiten oder richtig Turniersport? Was ist Ihr Traum?
Nein, ich habe tatsächlich viel wirklich Geländeritt gemacht, also dass wir viele ausgeritten sind und sowas. Nie im turniermäßigen Rahmen. Ich habe sehr viel als Kind, also wir haben angefangen, ich habe gleich mit meiner Mutter angefangen, war aus einer Pferdefreizeit und dann haben wir da jemanden kennengelernt von dem Host und dorthin gegangen und da war ich so 6 und dann war das auch mehrere Jahre, 3-mal die Woche beim Pferd, aber immer eher als Hobby. Also es war grundsätzlich tendenziell die Barockrichtung inspiriert dort vom Reitstil, aber vor allem Freizeit, Sport und einfach Spaß mit dem Pferd zu haben.
Mädchen und Pferd ist so ein Ding, ne?
Ja, total. Also in dem Sinne war ich dann tatsächlich auch ein Pferdemädchen, das kann ich nicht leugnen.
Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie uns das Leben ein bisschen schöner machen wollen, indem Sie weiterhin auf Social Media Ihren guten Humor verbreiten.
Nicht allen mache ich das Leben damit schöner.
Warten wir es ab. Humorbeauftragte der Grünen haben Sie sich sogar genannt. Worauf müssen wir uns denn da einstellen? Kommt da noch mehr? Das Ricarda Lang Feuerwerk?
Ach, ich glaube, das läuft ja gerade schon ganz gut. Nein, ich habe mich tatsächlich einfach dazu entschieden, ein bisschen mehr ich selbst zu sein auf den sozialen Medien, ein bisschen mehr die Schere aus dem Kopf einfach in die Ecke zu werfen. Und das hat tatsächlich angefangen, das war gar nicht, ich habe jetzt immer oft so Kommentare drunter, wo Leute sagen, oh, tolle neue Agentur, die du da hast. Ich mache tatsächlich gerade alles selber. Also ich habe etwas Unterstützung bei Instagram, dass jemand Videos schneidet und Sharepics macht, weil ich wirklich technisch Anti-Begabung sozusagen habe leider bei diesem Thema. Aber alles, was geschrieben wird, jeder Text, jeder Tweet ist von mir selbst. Und es war sogar eher im Gegenteil, dass es so einen ganz spontanen Moment herauskam, damals mit diesem Meme mit der Bierflasche, wo sich vor allem in rechten Kreisen das so rumgeschickt wurde nach der Wahl in Sachsen, wo ich aus so einem Bier trinke und während so mein Handy schaue und ich sehe wenig glücklich dabei aus. Und dann mit einer weniger Prozente als die Grünen und sowas. Was auch klar ist, war, mehr Prozent als die Grünen, was nicht gestimmt hat, weil es war ein alkoholfreies Bier, es war so 0,0 Prozent und davon waren wir zum Glück noch entfernt. Und da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Schmarrn? Also ich mache da was, was wahrscheinlich irgendwie, jetzt will ich keine falschen Zahlen zum Alkoholkonsum in Deutschland nennen, aber Millionen von Deutschen hin und wieder machen, an einem Sonntagabend ein Bier trinken und dabei auf sein Handy schauen. Und wie kann man so was eigentlich skandalisieren? Das ist ja komplett absurd. Und habe mir dann gedacht, ne, da habe ich eigentlich keine Lust drauf, da schlage ich zurück und habe dieses Meme gepostet mit, wenn ich Plakate mit Grillen muss erlaubt bleiben von der CDU sehen. Und habe da doch gemerkt, auch vielen Leuten, ne, ich glaube auch, die gar nicht um den Grünen Mitglied sind, aber vielleicht mit den Grünen sympathisieren oder vielleicht sogar sagen, oh, ich will eine andere Partei, aber ich habe keinen Bock mehr auf dieses ständige Sündenbock-Ding. Also dass irgendwie jeder, der ein politisches Problem hat, im Zweifel sagt, auch die Grünen waren's. Und die es irgendwie auch erfrischend finden, dass mal jemand ein bisschen zurückschlägt und sich da auch wehrt, weil, glaube ich, eigentlich viele auf diese Art der Politik gar keinen Bock mehr haben.
Dieser Podcast heißt Meine schwerste Entscheidung, aber wir können ihn auch mal umbenennen in Mein bester Witz. Was ist denn Ihr bester Witz oder Ihr liebster Witz? Worüber können Sie richtig sich beömmeln?
Beömmeln kann ich mich über extrem viele Dinge. Unter anderem liebe ich Herr-der-Ringe-Memes. Das ist tatsächlich nichts, was ich als Witz nacherzählen kann. Das muss man sozusagen sehen, aber ich bin sehr, sehr großer Herr-der-Ringe-Fan. Und es gibt mehrere so Seiten, wo sozusagen immer so Memes dort von den Zeiten, da kann ich mich wegwerfen. Ich habe auch viele Freunde, mittlerweile 3 davon am Tag schwingen. Auch mein Mann schickt mit ihm, habe ich große Freude dran. Und ich glaube, der lustigste politische Witz, den ich habe, ich darf leider die Person nicht nennen, die das war. Ich habe ja mal Markus Söder mit einem Joghurt verglichen, mit Bezug auf die Halbwertszeit seiner Meinung. Und eine andere Unionspolitikerin kam dann auf einer Veranstaltung zu mir zu und meinte, also Ricarda, ich finde das ja lustig, was du gerade machst in den sozialen Medien, aber diese Diffamierung von unseren landwirtschaftlichen Erzeugnissen, das geht wirklich überhaupt nicht. Und ich stand erst voll auf dem Schlauch, war so, hä, was? Weißt du, also, das kann man keinem Joghurt vorwerfen. Und da musste ich auch ein bisschen drüber lachen.
Wer hat denn mehr Humor, Annalena Baerbock oder Robert Habeck?
Sehr, sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Aber die haben beide Humor. Ich war ja mit beiden auch im Bundesvorstand, wo wir wirklich Ja, also wenn ich jetzt mal dann denke, als das Wahlprogramm zur letzten Bundestagswahl entstanden ist, da sitzt man Tage über Tage und wir hatten ja ein Grundsatzprogramm und ein Wahlprogramm. Also wir haben viel, viel, viel miteinander diskutiert und das war immer in sehr lockeren Stimmung. Ah. Ja, das war okay. Das war meistens sehr lustig. Ich würde sagen, Annalena Baerbock ein bisschen spitze, also Robert Habeck, aber beide dann Humor. Und das hilft übrigens auch in solchen Situationen wie 18-stündigen Koalitionsausschüssen. Also wenn man da Leute neben sich sitzen hat, die da nicht wie ein trockenes Brot sitzen, sondern mit denen man auch Spaß haben kann, dann lässt man das etwas besser aushalten.
Wenn wir auf die Mitbewerber schauen, Merz oder Söder, wer hat mehr Humor?
Söder. Das muss, also da, ich glaube, das muss man ihm tatsächlich lassen. Ich spare ja nicht mit Kritik an dem Mann. Aber ich meine, er hat halt als einer der wenigen deutschen Politiker eines verstanden, was man, finde ich, in den USA gerade dort natürlich auf eine total gruselige Art und Weise, aber dass Leute auch unterhalten werden wollen. Mhm. Und das macht er auf eine faszinierende Art und Weise. Und mit einem Humor, den ich teilweise eigenartig finde und manchmal auch ein bisschen verstörend, aber erfolgreich.
Wir sehen jetzt aber noch nicht ein Projekt Söder und Lang auf uns zulaufen.
Ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange brauchen, wenn sowas vorstellbar wäre. Da habe ich von beiden Seiten noch keine große Ambition wahrgenommen.
Und bei den Sozialdemokraten, Scholz oder Esken, wer ist lustiger?
Esken.
Ja?
Ja, die hat so einen trockenen Humor. Aha, okay. Das ist manchmal, ich weiß noch, die war einmal bei einem Koalitionsausschuss digital zugeschaltet, dann hat manchmal ihr Bild gesponnen, dann kam manchmal so trockene Sprüche plötzlich aus der Ecke des Raums, aus diesem Fernseher heraus. Scholz ist jetzt nicht gerade für seinen Humor bekannt, auch nicht intern.
Wie wichtig ist denn Humor, wenn man ein Land führen will?
Ich glaube, was wichtig ist, und es ist natürlich gar nicht einfach in so einer Funktion, ist, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und dabei meine ich nicht, und das ist wiederum zum Beispiel der Fehler bei Markus Söder, Markus Söder nimmt sich selbst so unernst, dass er irgendwann auch seine Politik nicht mehr ernst nimmt und sein Amt nicht mehr ernst nimmt. Und das halte ich für komplett gefährlich, wenn dann Politik nur noch zum Foodbloggen oder zum reinen Entertainment wird. Politik ist eben was anderes aus guten Gründen als Entertainment. Aber es hinzubekommen, sein Amt, die Würde, die damit einhergeht, die Verantwortung damit einhergeht, ernst zu nehmen und dabei sich selbst als Menschen nicht zu ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, eine totale Kunst, aber eigentlich eine total notwendige Kunst.
Wir reden ja hier über Ihre schwerste Entscheidung. Ich glaube, jeder hat diese Erfahrung schon mal gemacht, dass man sich auch mal falsch entscheidet, weil man zu schnell entscheidet, weil man nicht ordentlich nachdenkt, weil man aus einem Affekt heraus Dinge tut. Wie lange denken Sie nach, bevor Sie was posten?
Es kommt ein bisschen drauf an. Also tatsächlich beim Posten bin ich oft relativ schnell, weil ich glaube gerade, dass auch die sozialen Medien von einer gewissen Spontanität, also na, ich kenne das ja selbst, dann schreibt man einen Text, dann schickt man den noch drei Mitarbeitern, dann hat jeder ein Bedenken, warum das jetzt ein bisschen
nachher
zu spät
kommt eine Regierungserklärung dabei raus.
Genau, und dann ist man da auch total verunsichert und nachher kommen da drei Sätze, die nichts mehr bedeuten, heraus. Und deshalb so ein bisschen seinem eigenen Instinkt zu folgen, das tut, glaube ich, gut. Und das heißt auch mal, man kann auch mal die Fresse fallen. Ne? Also das muss man natürlich klar haben, mehr von sich zu zeigen, humorvoller zu sein, authentischer zu sein, heißt auch mehr Fehler zu machen. Das ist, glaube ich, eine Abwägung, die man dann trifft. Aber natürlich gibt es auch Themen, wo ich weiß, das ist gerade einfach für viele Leute ein total sensibles Thema. Gibt es Themen, wo auch wirklich meine eigene Abwägung so eine schwierige war oder ist, dass ich mir auch erstmal Zeit nehmen muss, das in Worte formulieren zu können. Und dann nehme ich mir schon auch mal für einen Post mehrere Tage Zeit.
Haben Sie mal was gelöscht, weil es Ihnen doch im Nachhinein zu blöd oder zu kurz geschlossen vorkam? Oder war auch mal was verletzend, wo Sie gesagt haben, das wollte ich vielleicht gar nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich müsste jetzt gerade noch mal überlegen, was ein konkretes Beispiel war, aber ich hatte auf jeden Fall schon Fälle, wo ich dann auch am Ende gedacht habe, da hast du dich eigentlich auf so eine Bullshit-Diskussion eingelassen. Das ist ja ganz häufig jetzt. Ich finde ja, ne, wir erleben ja gerade eigentlich so eine gewisse Hyperpolitisierung von Nebensächlichkeiten, reden über Pullis und Coolness-Faktor und endlos lang über Wahltermine und sehr wenig über politische Inhalte. Und da würde ich jetzt aber lügen, wenn ich sagen würde, das sind immer nur die anderen, sondern davon ist man natürlich schnell auch Teil davon, weil das sind oft dann auch die Dinge, die klicken sich gut, das sind oft die Dinge, die werden viel gelesen und so. Leider bringen die sozialen Medien nicht immer die positivsten Eigenschaften hervor, sondern natürlich auch so eine gewisse Häme. Und da hatte ich auf jeden Fall schon Posts, wo ich die, dann hatte ich die oben und dann habe ich mir eigentlich nach so zwei Stunden gedacht, warum beteiligst du dich an dieser Debatte?
Und dann haben sie die gelöscht, oder?
Genau, dann habe ich die auch mal gelöscht, ja.
Kann man sich ein Szenario vorstellen, wo Ricarda Lang sagt, ich verabschiede mich von Social Media? Ich will das nicht mehr?
sag niemals nie. Und ich meine, manche Entwicklungen, die wir gerade erleben, machen mir natürlich auch Angst, wenn jetzt die Chinesen gerade überlegen, oder beziehungsweise die Eigentümerfirma, die ja mit dem chinesischen Staat verbandelt ist, TikTok an Elon Musk zu verkaufen und da ein autoritärer Milliardär ein Kommunikationsmonopol aufbaut. Aber es ist schwer vorstellbar, weil sie einfach natürlich mittlerweile einen Teil unserer Öffentlichkeit prägen. Und ich finde, als Politikerin so ein bisschen dir den Dünkel rauszunehmen, zu sagen, ist mir egal, wo ihr euch informiert, ich kommuniziere nur da, wo ich Bock drauf habe, das geht halt sehr an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei. Also weil am Ende kommuniziere ich dann vielleicht für mich und ich bin zum Beispiel auch neben Twitter auf Blue Sky unterwegs und ich finde das auch gut und das sind zum Beispiel wiederum, ist das mittlerweile ein Ort, was ich früher an Twitter geschätzt habe, wo ich wirklich mal interessante Diskussionen mitbekomme, neue Gedankengänge habe und so. Aber es ist natürlich eine Bubble, ne? Also ich erreiche dann natürlich die Leute, die oft eh eine Aufgeschlossenheit haben für meine Themen. Und ich bin nicht bereit, die anderen aufzugeben. Ich bin nicht bereit zu sagen, weil ihr euch am falschen Ort informiert oder diskutiert, will ich euch nicht mehr erreichen. Ne? Und ich muss auch sagen, wir reden viel über die Gefahren von Social Media und die gibt es ohne Frage. Ich habe ja gerade selbst über ein paar davon gesprochen. Ne? Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, relativ unmittelbar mit Menschen in Kontakt zu kommen. Relativ direkt und das will ich auch nicht missen, ne? Weil am Ende mache ich halt Politik nicht dafür, dass ich mich dabei wohlfühle, sondern für die Menschen, ne? Und da will ich auch für die da sein.
Wo sehen wir Ricarda Lang in 5 Jahren?
Das weiß ich noch nicht. Also 5 Jahre, das ist ja fast nach der nächsten Bundestagswahl. Das heißt, das ist alles noch komplett offen. Ich habe ja gerade gesagt, worauf ich jetzt so ein bisschen Lust habe und wie ich mich da politisch orientieren will. Aber ich war nie so sehr die Person, ich würde sagen, dass ich mit einem 10-Jahres-Plan, wo ich das Land sehen, die Frage fände ich tatsächlich einfacher zu beantworten. Aber ich war nie jemand, der hingegangen ist und gesagt hat, und in 10 Jahren bin ich Ministerin, bin ich das oder sowas. Weil am Ende muss es immer politisch in dem Moment passen. Ich meine, hat man ja jetzt an mir ganz, ganz unmittelbar gesehen. Vor 3 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Vor 10 Jahren aber nicht, dass ich mal Parteivorsitzende werde. Das heißt, alles ist offen.
Die Politik wird Sie behalten.
Also bei 5 Jahren gehe ich jetzt erstmal davon aus, jetzt gerade kandidiere ich ja nochmal für den Deutschen Bundestag, nicht ewig. Also ich habe nicht vor, Wolfgang Schäuble den Rang abzulaufen. Ich glaube, das würde ich auch nicht mehr schaffen. Ich glaube, dafür war ich mit 28 sogar schon zu alt fast. aber als langjährigster Bundestagsabgeordneter und habe auch nochmal, glaube ich, irgendwann Lust, was anderes zu machen. Aber gerade habe ich noch gemerkt, da steckt noch viel in mir. Ideen, Kraft, Wünsche. Das ist ja ehrlicherweise auch, das will ich jetzt auch nicht leugnen, in diesem Moment der Entscheidung denkt man auch darüber nach. Also durchaus gibt es in dem Moment ja auch mal die Frage, höre ich ganz auf? Gibt es ja die Frage, will ich das überhaupt noch? Bin ich hier insgesamt? Wenn man eh schon mal angefangen hat, sich so in Frage zu stellen, dann macht man es eigentlich auch ein bisschen gründlich. Und da habe ich schon noch gemerkt, nee, ich habe noch nicht fertig.
Frau Lang, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Meine schwerste Entscheidung findet ihr auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Ideen habt, schreibt uns gerne auch eine Mail. meineschwersteentscheidung@funkemedien.de. Meine schwerste Entscheidung bitte in einem Wort. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Podcast von Funke.